Für viele ist es ein ordnendes Element, mentale Klarheit zu erhalten. Aber wir haben auch wirklich medizinische Effekte, die nachgewiesen sind. Beeinflussen beispielsweise des Blutdrucks, der reduziert werden kann. Reduktion von Insulinresistenz oder auch einer verbesserten Insulinsensitivität. Entzündungen, die reduziert werden. Und für viele, nicht für alle, wie schon erwähnt, sorgt es für eine mentale Entlastung.
Paracelsus Lab. Revolutionäre Perspektiven auf Gesundheit und Krankheit. Der Podcast der Paracelsus Gesundheitsakademien mit Matthias Baum.
Hallo Menschen, willkommen zu einer neuen Folge im Paracelsus Lab und zum ersten Deep Dive in diesem Jahr mit einem, wie ich finde, sehr spannenden Thema und ja, häufig besprochenem Thema, nämlich Fasten. Die ein oder anderen haben es wahrscheinlich im Titel schon gelesen und genau darüber sprechen wir. Gerade zum Jahresbeginn rückt das Thema Fasten immer wieder in den Fokus. Viele Menschen verbinden damit auch große Hoffnung. Ja, mehr Energie im Alltag, vielleicht auch Gewichtsreduktion, Entlastung für den Stoffwechsel, Entzündungsregulation oder weniger Entzündung im Körper, mentale Klarheit und ein Gefühl von einem Neustart, körperlich und psychisch, gerade im neuen Jahr. Fasten gilt dabei für viele als schneller Weg, um nach Phasen von Überessen, von zu viel Stress und fehlender Struktur wieder Ordnung in das Leben zu bekommen. Doch was davon ist eigentlich realistisch? Was passiert beim Fasten wirklich im Körper? Welche Formen des Fastens gibt es? Und für wen sind sie sinnvoll? Und wo liegen ganz klar die Grenzen des Fastens? In diesem Deep Dive schauen wir uns Fasten also einmal differenzierter an, als kraftvolles Werkzeug mit klaren Effekten, aber eben nicht als einzige Wunderwaffe. Von daher lasst uns direkt reinstarten und erstmal darauf schauen, was bedeutet Fasten überhaupt? Grundsätzlich geht es um eine bewusst geplante Essenspause oder, wenn wir häufiger fasten, auch bewusst geplante Essenspausen. In dieser Zeit hat der Körper also in einem definierten Zeitraum keine oder deutlich weniger Energie zur Verfügung, die von außen über die Nahrung zugeführt wird. Wichtig ist, Fasten bedeutet nicht gleich hungern und auch nicht zwangsläufig kompletter Nahrungsverzicht. Der entscheidende Punkt ist, dass der Körper für eine gewisse Zeit aus dem permanenten Verdauungs- und Speicherbetrieb herauskommt. Also ja, hier laufen bestimmte Stoffwechselwege im Organismus ab, die wir nach dem Essen oder während des Essens vorfinden. Und jetzt haben wir eine Veränderung. In unserem modernen Alltag, und das kennen viele von euch mindestens mal in der Weihnachtszeit oder auch zwischen den Jahren, sind wir häufig in diesem Dauerzustand, im sogenannten Feed State, also im gefütterten Stadium, könnte man sagen. Regelmäßige Mahlzeiten, vielleicht auch deutlich mehr Mahlzeiten, Snacks zwischendurch, kalorienhaltige Getränke. Ja, das geht immer weiter. Und was bewirkt es? Eine hormonelle, eine Stoffwechselveränderung. Insulin wird vermehrt ausgeschüttet, ist fast ständig aktiv. Und Fasten, also die geplante Essenspause, setzt dabei quasi so eine Art Gegenpol. Es schafft, so könnte man es nennen, metabolische Stoffwechselpausenräume. Und jetzt ist entscheidend, dass Fasten nicht per se nur bedeutet, dass es ein Abbaustadium ist, sondern wir haben hier aktiviert andere Stoffwechselprogramme, die sonst vielleicht etwas zu kurz kommen. Es findet also Energiemobilisation aus Reserven statt, statt Speicherung. Wir haben Effekte auf zellulärer Ebene, wo sich der Organismus mehr mit Reparatur beschäftigt als mit Wachstum. Und im Energiestoffwechsel im Verlauf geht es um einen effizienteren Energiestoffwechsel, der durch Fasten oder Essenspausen erzeugt werden kann und eben nicht ein Dauerüberfluss, sodass jede Körperzelle lernt mit der Zeit, wenn ständig Energie kommt, brauche ich gar nicht flexibel auf alle Energieressourcen zurückzugreifen, wie beispielsweise Fettsäuren. Fasten wirkt also nicht prinzipiell durch Verzicht, sondern, und das ist ein entscheidender Punkt, es braucht etwas Zeit. Also eine Essenspause könnte ja auch ein paar Minuten sein. Es braucht aber mindestens ein paar Stunden und wir schauen uns das gleich nochmal genauer an. Was ist also der Grundmechanismus, der beim Fasten bewirkt wird? Fasten wirkt, weil der Körper erlaubt, zwischen Überfluss und Mangel zu wechseln. Und da sind wir uns relativ einig drüber, biologisch betrachtet, evolutionär betrachtet, ist es auch immer so vorgesehen gewesen. Ständiger Nahrungsüberfluss, geplante Mahlzeiten waren so nicht vorgesehen. Wir hatten Überflussphasen auch in der Vergangenheit, wenn wir uns das anthropologisch anschauen, aber auch immer wieder Mangelphasen. Und es zeigt sich, hier gibt es biologische Programme, zelluläre Programme, Gene, die abgespielt werden können, die eben im Fasten aktiv werden. Und diese Prozesse werden aktiv, wenn wir uns in einer Nahrungskarenz befinden, also in Phasen, wo wir nicht essen, der heutzutage kaum noch Raum bekommt. Aber wenn wir uns in einer Fastensituation befinden, dann sehen wir ganz klar eine Verbesserung des Glucose-Insulin-Stoffwechsels, also eine bessere Insulindynamik. Wir haben eine gesteigerte Fettverbrennung, die festgestellt wird. Und das ist ein wichtiger Punkt, auch im therapeutischen, medizinischen Kontext, dass es sich auf zellulärer Ebene und auch auf das Stresssystem sowie auf Reparaturprogramme auswirkt und diese quasi aktiviert werden. Ja, Fasten ist auch ein Stressor, aber es sorgt tendenziell zellulär für eine Stressresilienz, die entstehen kann. Und der zentrale Mechanismus, der quasi dahinter steckt, den beschreibt man als metabolischen Switch, also ein An- und Ausschalter oder Umschalten in den Energiegewinnungs- oder Stoffwechselprogrammen. Also lass uns genauer drauf schauen, was schaltet denn dann eigentlich um? Dieser metabolische Switch beschreibt den Übergang primär erstmal von der Glucose-Insulin-abhängigen Energiegewinnung oder dem Glucose-Insulin-abhängigen Stoffwechsel hin zu einer Fett- und Ketonkörpernutzung oder Fettsäuren- und Ketonkörpernutzung. Und dieser Effekt, dieser Metabolic Switch oder metabolische Umschalter passiert nicht unmittelbar. Dieser erfolgt stufenweise und hier kann man sich an groben Zeiten orientieren. Wenn wir auf die erste Phase schauen, also zwischen 0 bis 24 Stunden Fastenzeit, dann verbraucht der Körper Energie aus den vorhandenen Energiespeichern. Das ist vor allen Dingen Leberglykogen, also ein Energiespeicher in der Leber. Und diese Energiespeicher werden kontinuierlich geleert. Und ihr seht, zwischen 0 und 24 Stunden, das passiert auch teilweise logischerweise schon in der Nacht. Und wir haben eine Auswirkung auf die Insulinmenge, die ausgeschüttet wird. Das heißt, Insulin sinkt tendenziell ab und dafür steigt der Gegenspieler Glucagon weiter an, um Energiereserven zu mobilisieren. Der Körper erkennt in dieser Zeit, die Energiezufuhr bleibt aus und der Stoffwechsel selbst, der gesamte Organismus, passt sich hier schon daran an. Wenn die Fastenzeit verlängert wird, 24 bis 48 Stunden, dann sehen wir noch deutlicher eine Art Switch, einen Umschalten, so dass die Lipolyse, also die Fettverbrennung, die Aktivierung von gespeicherter Energie aus Fettgewebe weiter ansteigt, Fettsäuren in die Blutbahn freigesetzt werden und die Leber selbst beginnt auch Ketonkörper zu produzieren. Und Ketonkörper sind im Fettstoffwechsel ein Energieprodukt, was per se nicht schädlich ist, sondern ein Teil unserer metabolischen Flexibilität, also der Fähigkeit ausmacht, auf unterschiedliche Energieträger zurückgreifen zu können. Und hier fängt also quasi an, der Leberstoffwechsel sich mehr mit Ketonkörperproduktion zu beschäftigen. Und der Anstieg sorgt dafür, dass diese Ketonkörper auch im Organismus verteilt werden können und andere Energiequellen nun aktiv werden können. Und gleichzeitig gibt es Signalwege in jeder einzelnen Zelle, die diese Veränderung auch wahrnimmt. Denn plötzlich haben wir eine Phase, wo nicht ständig neue Energie reinkommt und die Zelle erkennt mit dem Energiemangel, der registriert wird, dass es gut wäre, mit der weniger Energie besser umgehen zu können. Und dafür gibt es Energiemangelsignale, die nennen sich AMPK und SIRT1. Diese werden gesteigert und sorgen am Ende dafür, dass an unserer DNA Gene abgespielt werden, die dafür sorgen, dass besser insulinabhängig Glucose aufgenommen werden kann. Das heißt, wir werden insulinsensitiver durch das Fasten. Und gleichzeitig werden neue Mitochondrien gebildet, neue Kraftwerke. Mit weniger Energie, die von außen zugeführt wird, wird jetzt besser oder effizienter Energie produziert. Und gleichzeitig werden, wenn Energiemangelprogramme aktiviert werden, Wachstumsprogramme zurückgefahren, gehemmt oder gedrosselt. Da sprechen wir insbesondere von mTOR, ein Faktor, der zwar für Wachstum wichtig ist, auch für Entartung und für Alterungsprozesse. Und hier schalten wir quasi entgegen. Verlängert man die Fastenzeit noch länger, 3 bis 4 Tage, dann kommt es wirklich zu weiteren Anpassungen. Es kommt zur weiteren Zunahme von Ketonkörpern, die produziert werden. Der Glukosebedarf im Gehirn sinkt ab. Die Neugewinnung von Glukose aus Aminosäuren wird auch reduziert und es wird weniger Stickstoff über die Nieren abgeführt. Das heißt, Eiweiß wird quasi zurückgehalten. Der Körper beginnt, Eiweiße zu sparen. Das ist interessant, weil man lange gedacht hatte, wenn die Fastenzeit zu lange anhält, wird linear mehr und mehr Eiweiß abgebaut. Das stimmt zur Anfangszeit. Dort sind wir quasi in einer katabolen Lage, in einer abbauenden Stoffwechsellage. Aber der Körper passt sich daran an. Und jetzt wird also Eiweiß sogar tendenziell eingespart. Längeres Fasten ist, und das zeigen neuere Untersuchungen, kein linearer Abbau von Muskelmasse, sondern eine koordinierte Stoffwechselreorganisation. Es kommt sogar zum Abspielen von mehr Eiweißen, die gebildet werden. Das ganze Eiweißprofil in der Blutbahn verändert sich. Das führt jetzt nicht dazu, dass ihr durch längeres Fasten Muskeln aufbaut, aber es gibt ganz spezifische Eiweiße, die jetzt mehr abgespielt werden, mehr produziert werden und in der Blutbahn sind. Und die dienen mehr und mehr dem Zellschutz, der mitochondrialen Funktion und der neuronalen Stabilität. Also haben wir hier sehr viele positive Effekte für den Körper. Und da spielen die Ketonkörper eine ganz entscheidende Rolle, insbesondere Beta-Hydroxybutyrat. Es wirkt dabei nicht nur als Energieträger, als Brennstoff, sondern auch als Signalmolekül für die Genexpression. Wir haben also organisiert im Körper für längere Fastenzeiten Mechanismen, dass wir uns dementsprechend anpassen können. Und dabei sehen wir, dass sich Fasten auch auf das Gehirn, auf die Psyche und unsere Stimmung auswirken kann. Ich hatte es eingangs erwähnt, viele Menschen nutzen Fasten, auch Fastenphasen, periodisches Fasten, auch dafür, um mental klarer zu werden. Viele Menschen berichten darüber, dass sie mehr Fokus haben, mentale Klarheit haben, weniger gedankliches Rauschen haben. Und das hängt sehr eng mit den Veränderungen im Stoffwechsel zusammen. Wir haben eine gegebenenfalls Stabilisierung des Blutzucker-Insulin-Stoffwechsels. Wir haben Ketonkörper, die gleichmäßig Energie gerade für das Gehirn zur Verfügung stellen. Wir haben weniger Reizunterbrechung durch ständiges Essen, nicht anhaltende Verdauungsprozesse und eine Aktivierung des Immunsystems. Fasten kann helfen, Hunger, Gewohnheiten und Stress wieder besser zu unterscheiden und besser damit umzugehen. Und dann wird es relativ klar, dass für viele auch längeres Fasten über mehrere Tage hinweg durchaus eine Strategie sein kann. Aber, und das ist wichtig zu erwähnen, nicht jeder erlebt diese Effekte. Es gibt einen Prozess, den nennt man auch so, der heißt Fastendepression. Das bedeutet, dass für einige Menschen, die das vielleicht auch schon mal erlebt haben, während längere Fastenzeiten eher so eine Art depressive Verstimmung auftreten kann. Und das ist kein psychologisches Versagen oder keine Depression im klassischen Sinne, sondern meist auch über den veränderten Stoffwechsel erklärbar. Auch hier spielt die Leber wieder eine ganz entscheidende Rolle. Ja, bestimmte Energieträger bzw. Baustoffe stehen nicht mehr so zur Verfügung, insbesondere Aminosäuren. Das heißt, die Verfügbarkeit von Aminosäuren wie Tryptophan und Tyrosin können eingeschränkt sein und das sind die Baustoffe für unsere Neurotransmitter wie Serotonin, Dopamin oder Noradrenalin. Gleichzeitig kann die Entgiftung der Leber vielleicht nicht mehr gut genug ablaufen. Es fehlen wichtige Mikronährstoffe und hier kommt es dann zu Problemen im Stoffwechsel, die sich auch mental auswirken können. Die abnehmenden Botenstoffe im Gehirn können quasi hier Antrieb verändern, die Stimmung drücken oder auch zu einer emotionalen Leere führen. Eine Fastendepression ist ein Warnsignal und dann gilt bitte ganz entscheidend zu verkürzen, es vielleicht auch abzubrechen oder auch die Reernährung, also der Wiedereinstieg, nochmal bewusster wahrzunehmen. Die klare Empfehlung an dieser Stelle: bitte nicht nur lange fasten, weil es hier sehr spannende Effekte gibt, sondern wenn man länger fastet über mehrere Tage hinweg, im Idealfall entweder in therapeutischer oder medizinischer Begleitung oder mit einer sehr präzisen Anleitung, damit man sowas nicht übergeht. Es sollte nicht passieren. Fasten soll regulieren und nicht zusätzlich belasten. Auswirkung des Fastens auf das Gehirn ist schon mal sehr spannend, aber, und hier wird Fasten und auch bestimmte Fastenformen, da gehen wir gleich noch drauf ein, ist häufiger eingesetzt, wenn wir über den Darm und das Immunsystem sprechen. Fasten verändert logischerweise auch die Bedingungen im Darm. Und das ist ja der naheliegende Faktor, wenn wir Phasen haben, in denen wir eine geplante Essenspause haben, dann wird unser Verdauungssystem auch weniger aktiv sein müssen. Es hat also keine permanente Nahrungsverarbeitung, Aufspaltung. Das Immunsystem im Darm muss nicht ständig Nährstoffe oder Substanzen überprüfen, was logischerweise auch Energie kostet. Das bedeutet auch kurzfristigere Phasen des Fastens, also bei bestimmten Formen, da findet das ja nicht über Tage hinweg statt, funktioniert das gerade sehr gut bei funktionellen Verdauungsbeschwerden. Die werden dann nämlich häufig sehr gut gelindert. Und auch bei chronisch entzündlichen Prozessen, diese werden durch Fasten ebenfalls reduziert. Und das gibt dem Immunsystem natürlich neue Ressourcen für Regulation und nicht ständig für ein Aktivbleiben, Energie, die uns dann vielleicht auch auf mentaler Ebene fehlt. Fasten wirkt an dieser Stelle nicht über Reinigung auf Darm und Immunsystem, sondern ehrlicherweise primär über Entlastung. Und intermittierendes Fasten als eine Fastenform hier schon mal erwähnt zu haben, kann durchaus eine sehr gute begleitende Strategie sein im Rahmen von Darmsanierungen oder Unterstützung des Verdauungstraktes. Langfristig entscheidet aber auch hier die Reernährung, also die erste Mahlzeit, die ich nach der Fastenperiode wieder zu mir nehme, ob die Effekte dann auch stabil bleiben. Dazu gleich nochmal mehr. Jetzt lasst uns einmal, ich habe gerade schon das intermittierende Fasten erwähnt, aber einmal so einen Überblick uns schaffen zum Thema, welche Fastenformen gibt es eigentlich? Und bevor wir auf die medizinische Ebene eingehen oder auch für die Lifestyle-Komponente, ne, das intermittierende Fasten finden wir ja auch immer wieder häufiger in Ratgebern. Und bevor wir uns das genauer anschauen, gucken wir uns doch auch nochmal an, dass Fasten nicht ein rein modernes Konzept ist, sondern wirklich eines unserer uralten, erfahrungsmedizinisch bezogenen Gesundheitskonzepte. Aber es muss eben nicht nur medizinisch gesundheitsorientiert sein, sondern wir finden das Thema Fasten logischerweise auch im religiösen und kulturellen Kontext. Das steckt in dem Wort Fasten, also dem deutschen Wort aus dem Althochdeutsch kommenden, auch mit drin, das heißt das Festhalten an ja tendenziell eher Geboten. Und hier leitet sich auch schon ab, dass es sich in kulturellen oder auch religiösen Teilen des Fasten immer wieder eine Rolle spielt. In nahezu allen Kulturen oder Religionen finden wir Fastenzeiten, ob nun die christliche Fastenzeit bis Ostern beispielsweise oder im Islam Ramadan, Yom Kippur als Fastentage im Judentum, im buddhistischen und hinduistischen finden wir logischerweise auch Fastenpraktiken. Und Ziel ist hier nicht die Beeinflussung des Stoffwechsels, sondern eher das Thema Fokussierung, Selbstregulation, Ordnung und natürlich die Verbindung, die mit dem Glauben stattfindet. Stoffwechselseitig sind die Fastenformen meist milde und gut integrierbar in den Tag auch oder in die Phase, in der das mit stattfindet. Ja, der medizinische, therapeutische Hintergrund steht hier nicht im Vordergrund. Aber es gibt medizinisch-therapeutische Fastenformen, das kennen viele auch. Und da kommt auch dieses länger anhaltende Fasten unter Umständen her. Aus vielleicht auch kommenden Traditionen haben sich mehr und mehr verschiedene Heilfastenmethoden entwickelt. Die bekannteste, die man immer wieder hört, ist das Buchinger Fasten. Hier haben wir eine kontinuierliche Flüssigkeitszufuhr, Bewegung und Ruhe und eventuell je nach Durchführungsvariante auch kleine Energiemengen zwischen 200 bis 500 Kilokalorien pro Tag, die ergänzt werden. Und das findet über mehrere Tage bis auch Wochen statt. Und Heilfasten bedeutet an der Stelle medizinisch begleitet und wirklich nicht einfach nur mal so für sich durchzuführen. Und der entscheidende Punkt am Ende wirklich eine strukturierte Reernährung. Also wie starte ich nach einer Fastenperiode wirklich wieder in die Ernährung, damit die positiven Effekte nicht zu schnell abbrechen oder der Stoffwechsel auch überschießend reagiert. Die Effekte von dem Heilfasten und da, wo es auch teilweise mit eingesetzt wird, wir hatten erwähnt, für viele ist es ein ordnendes Element, mentale Klarheit zu erhalten. Aber wir haben auch wirklich medizinische Effekte, die nachgewiesen sind. Beeinflussung beispielsweise des Blutdrucks, der reduziert werden kann. Reduktion von Insulinresistenz oder auch einer verbesserten Insulinsensitivität. Entzündungen, die reduziert werden. Und für viele, nicht für alle, wie schon erwähnt, sorgt es für eine mentale Entlastung. Es gibt weitere angepasste Heilfastenmethoden. Zum Beispiel gibt es Formen, die eher darauf setzen, Fasten gepaart mit Eiweiß zu kombinieren, weil genau wie eben schon erwähnt, bei zu langem Fasten oder mehreren Tagen, wir hatten es gesagt, bis zu 3 Tagen, wo wir auch eher einen Muskelabbau mitfinden, über ein proteinmodifiziertes Fasten zu vermeiden, dass zu viel Muskulatur abgebaut wird. Natürlich verändert das die Effekte. Und es gibt auch andere Formen, wie zum Beispiel Fastenwandern. Da gibt es unterschiedliche Anbieter. Auch hier sollte auf die passende Begleitung von erfahrenen Therapeutinnen und Therapeuten geachtet werden, von Ärztinnen und Ärzten, die sich wirklich damit auskennen, damit man es nicht nur einfach so probiert. Und beim Fastenwandern haben wir quasi die Kombination aus Fasten und der Bewegung in der Natur, was für viele auch ein guter Zugang ist, sich dem Fasten zu nähern. Wir können uns vorstellen, wenn wir das nur für uns alleine machen, ist der Hunger oder der Drang, etwas zu essen, vielleicht auch zu groß. Und hier funktionieren solche Programme auch gemeinschaftlich unter Umständen durchgeführt häufig sehr gut. Es ist wichtig zu verstehen, je intensiver oder andauernder das Fasten ist, desto wichtiger sind die Begleitung dabei, auch um zu vermeiden, dass Fastendepressionen entstehen und die Nachbetreuung oder der Wiedereinstieg in die Ernährung. Und dann gibt es die eben schon erwähnte Alltagsstrategie, die immer mehr und mehr auftaucht und auch als Wunderwaffe schon verkauft worden ist, das sogenannte intermittierende Fasten. Für viele Menschen ist das ein praktikabler Einstieg, eine praktikable Form, sich mit Fasten auseinanderzusetzen. Es gibt hier auch unterschiedliche Modelle. Das Time-Restricted Eating, also das zeitlich begrenzte Essen, ist wahrscheinlich das bekannteste Modell, was die meisten kennen. Wir sprechen hier von Methoden oder Modellen wie 16-8 oder 14-10. Das heißt, wir haben Fastenzeiten von 16 oder 14 Stunden und ein Essensfenster von 8 bis 10 Stunden. Und es gab, als die Themen so das erste Mal auch medial aufkamen, schnell so die Idee, ja wunderbar, einfach die Dauer des Essens reduzieren und dann kann ich abnehmen, es ist gut für den Stoffwechsel. Wir gucken uns gleich genauer an, was es bewirken kann. Andere Modelle im intermittierenden Fasten, da haben wir auf eine Woche betrachtet, beispielsweise die sogenannte 5-2-Methode. Hier wird an 5 Tagen in der Woche normal gegessen, also 3 Mahlzeiten pro Tag. Und an 2 Tagen in der Woche wird gefastet, wobei an dem einen Tag nur eine Mahlzeit gegessen wird, meistens in dem Bereich zwischen 400 bis 600 Kilokalorien je nach Person, also nur eine Mahlzeit gegessen. Und eine andere intermittierende Fastenvariante, die schon etwas extremer wirkt und vielleicht auch nicht optimal integrierbar ist, ist die alternierende Tag-Fasten-Methode. So könnte man sie zusammenfassen. Das heißt, ein Tag normal essen, 3 Mahlzeiten, am nächsten Tag komplett fasten. Und es pendelt sich von Tag zu Tag immer hin und her. Ein Fastentag, ein Essenstag. Der eine Punkt, der immer wieder hier auftaucht, ist, und das habe ich gerade schon erwähnt, ja, Fasten ist die Wunderwaffe, intermittierendes Fasten, und dann kann ich abnehmen. Und hier müssen wir relativ klar sagen, intermittierendes Fasten führt zur Gewichtsreduktion, aber wirklich nur dann, wenn die Mahlzeit, die ich vielleicht in meiner Essenspause sonst gegessen hätte, auch wirklich mit ausfällt. Also es funktioniert nur, wenn wir Energie reduzieren. Es ist nicht so, dass wir die gleiche Energiemenge nehmen können und dann ein kürzeres Fenster, Essensfenster schieben können und dann dadurch abnehmen würden. Aber es ist natürlich in den Alltag gut integrierbar. Und schauen wir uns nochmal an die Effekte. Ja, wir gehen auf Energiereserven ein. Natürlich kann es bei häufigerem Durchführen, also nicht nur einmal, sondern über längere Zeiträume auch einen positiven Effekt auf die Veränderung im Energiestoffwechsel haben, Ketonkörper, die mehr produziert werden können. Und es ist für viele gut integrierbar in den Alltag. Es bietet Struktur gegebenenfalls und, was ich sehr wichtig finde, Stoffwechsel, Ruhephasen, so dass andere Mechanismen aktiv werden können oder zumindest der Verdauungstrakt und das Immunsystem im Darm nicht dauerhaft aktiv ist. Und besonders sinnvoll ist dann das intermittierende Fasten bei Themen rund um Darmgesundheit, natürlich auch auf Stoffwechselebene, wenn es um Insulinresistenz oder Typ-2-Diabetes geht. Insgesamt das metabolische Syndrom und durchaus auch einsetzbar bei dem Thema Übergewicht. Gerade wenn ihr, ich gehe jetzt mal gerichtet an Ärztinnen und Ärzte und Therapeutinnen und Therapeuten, die uns gerade zuhören, die versuchen für ihre Patientinnen und Patienten etwas zu finden, wie man Gewicht reduzieren kann, ohne Kalorien zu zählen. Und wenn man das intermittierende Fasten verwendet und sagt, na, 3 Mahlzeiten pro Tag und du machst das und eine Mahlzeit fällt aus, dann reduzierst du automatisch Energie, die du zu dir nimmst, 15-20% und dann würde man auch kontinuierlich abnehmen. Was sich auch beim intermittierenden Fasten zeigt oder immer mehr herausstellt, ist, dass das Essensfenster idealerweise eher in die Vormittags-, Nachmittags-, früher Abendbereich gelegt werden sollte und nicht zu spät am Abend liegen sollte. Ich kenne viele, die dazu neigen, morgens nicht nur kein Frühstück zu haben, sondern dann häufig auch ein zu spätes Mittagessen und zu spät anfangen zu essen. Das wollen wir natürlich versuchen zu vermeiden, dass es hier nochmal zu weiteren Verschiebungen kommt. Die Daten zeigen uns eher ein früheres Essensfenster als positiv. So, und obwohl wir durch diese Stoffwechselveränderung die Programme, die evolutionär tief in uns verankert sind, aber nicht mehr häufig abgespielt werden, jetzt wieder in den Vordergrund rücken, wir das im Rahmen von verschiedenen Indikationen rund um Darmgesundheit und vieles mehr mit einbauen können für mentale Stabilität und so weiter und so fort, müssen wir kritisch sein und auch erkennen, dass zum einen die Prozesse, die losgelöst werden, das heißt auch diese Zellreinigungsprozesse, Autophagieprozesse, nicht unmittelbar zeitlich bei jedem Menschen gleich sind. Das heißt, jeder Mensch reagiert etwas unterschiedlich darauf. Ich hatte euch anfangs eben die unterschiedlichen Phasen genannt, 0 bis 24 Stunden, 48 Stunden bis zu vielleicht sogar 4 Tagen hin, bis zu 7 Tage lang zu fasten. Die Zellreinigungsprozesse, die Autophagieprozesse sind nicht so klar definiert, dass sie bei jedem Menschen zur gleichen Zeit anspringen. Das muss man auch beim intermittierenden Fasten mit berücksichtigen. Und darüber hinaus muss man mit berücksichtigen, dass diese Individualität im Stoffwechsel nicht nur gegeben ist, sondern es auch geschlechtsspezifische Unterschiede ist. Also, obwohl Fasten oder Nahrungskarenz oder Mangelsituation ein Teil unserer Evolution sind, ist Fasten nicht geschlechtsneutral. Und hier gilt schon, dass Frauen durchaus im Schnitt sensibler oder stärker auf diese Energiedefizienz reagieren können. Und das ist relativ klar, je nach Energiespeicher, die ich habe, also Leberglykogen und Muskulatur, da haben wir auch Glykogen mit gespeichert. Ja, und wie anfangs schon erwähnt, Mangel und Fasten ist ein natürlicher, aber immer noch ein Stressor. Und das aktiviert das Stresssystem und kann durchaus auch andere Hormonsysteme, gerade wenn wir über zyklische Hormone sprechen, das durchaus mit beeinflussen. Das sollte mit berücksichtigt werden. Das heißt, hier auch klar zu überlegen, ist in jeder Zyklusphase es sinnvoll zu fasten? Nein, auf keinen Fall. Und wir sollten mit berücksichtigen, dass die Fastenzeit, also gerade so diese 16-Stunden-Fasten, die man häufig hört, oder das alternierende Tagfasten vielleicht nicht geeignet ist. Man darf das durchaus mit probieren. Der Organismus kann damit auch für eine gewisse Phase umgehen, aber realistisch zu erkennen, ist es ein zusätzlicher Stressor. Wir wollen vermeiden, dass es einen negativen Effekt hat. Das ist wie bei dem längeren Fasten eben auch schon mit angesprochen. Und wenn das Fasten quasi zu aggressiv wird oder zu wenig Begleitung dabei hat, nicht auf Mikronährstoffzufuhr und Flüssigkeitszufuhr geachtet wird, gerade auch auf Elektrolyte, vielleicht auch Eiweißzufuhr, dann haben wir aggressivere Formen, die durchaus auch unseren Schlaf stören können, den Zyklus verändern können oder zu einer extremen Erschöpfung führen. Und wir hatten die Fastendepression eben auch schon mit angesprochen. Das heißt grundsätzlich nicht, dass Fasten für Frauen nicht geeignet ist. Bitte, das an der Stelle würde ich so nicht stehen lassen wollen, sondern es muss individuell angepasst werden. Das gilt aber ehrlicherweise für Männer auch, weil auch nicht alle Männer mit der Energiemangelsituation und diesem Stressor gut umgehen können, gerade wenn das Stresssystem vielleicht gerade auch zu stark erhöht wird. Das heißt, man kann hier modifizieren am Essensfenster, an der Dauer. Ein typischer Tipp ist beispielsweise, das Nachtfasten etwas zu verlängern, also abends nicht zu spät zu essen. Das wäre so diese erste Veränderung und dann gut zu schlafen und erst am nächsten Morgen wieder etwas zu essen. Dann sollte man an den Zyklus sich angepasst orientieren. Das heißt, gerade dann, wenn das Immunsystem stärker aktiv ist, gerade auch rund um die Menstruation oder in bestimmten Aufbauphasen, sollte man berücksichtigen, ob die Energie körperlich, mental überhaupt ausreichend dafür ist. Und man darf hier Anpassungen vornehmen und sich nicht zu starr an irgendwelchen Regeln halten. Die Tendenz ist gut und sinnvoll und für den Stoffwechsel auch. Und bitte nicht nur an einzelnen Stundenzeiten aufhalten und sagen, ja, wenn ich das jetzt lang genug mache, 24 Stunden, dann habe ich ganz viele Autophagie-Zellreinigungsprozesse. Die können zum einen früher beginnen und sie können auch begleitet werden durch ausreichend Bewegung beispielsweise. Und von daher seht das Fasten nicht als klares Dogma, sondern als Unterstützung, ob ihr es nun für euch selbst mit integrieren wollt oder im therapeutischen Kontext. So, und dann ist mir noch ganz wichtig, den einen Schlüssel mit zu erwähnen, den ich sehr wichtig finde, ob nun beim intermittierenden Fasten, beim Heilfasten, das ist definitiv das Thema der Reernährung. Also der Wiedereinstieg, wenn ich jetzt wieder anfange zu essen. Und der größte Fehler, der beim Fasten entsteht, ist nicht unbedingt beim Fasten selbst. Natürlich können hier auch bestimmte Dinge nicht berücksichtigt werden, aus einer sehr stressigen Phase heraus zu agieren oder bei schon bestehenden Schlafstörungen, dann wird es wahrscheinlich nicht gut funktionieren. Sondern der Hauptaspekt beim Fasten, der Fehler, der entstehen kann, ist das, was danach passiert. Und nach dem Fasten, und das ist ja eines der Ziele, hat sich dieser Stoffwechsel-Switch, dieser Schalter umgelegt. Ja, und wir sind nun insulinsensitiver, also wir können besser mit Energie umgehen und der Körper ist nun auf Aufnahme programmiert. Und wenn ich jetzt unstrukturiert anfange und sehr schnell esse, auch wenig kaue, dann belastet das logischerweise den Verdauungstrakt sehr stark. Die Verdauungssekrete werden weniger gut produziert, also das kann sich unmittelbar im Verdauungstrakt auswirken mit aufgebläht fühlen oder Durchfällen, die entstehen können, auch mit Übelkeit, aber im Körper selbst dann dran auch. Es kann zu Blutzucker und dann Insulinspitzen führen, es kann zu Wassereinlagerungen kommen oder wirklich Heißhunger und so eine Art Rebound für den Stoffwechsel, sodass die positiven Effekte, die sich eingestellt haben, schnell wieder umkippen. Das heißt, so ein paar Grundprinzipien, und das gilt auch beim intermittierenden Fasten, die erste Mahlzeit mit zu berücksichtigen, wer das schon mal ein bisschen für sich auch mit experimentiert hat und kennt, weiß, dass die erste Mahlzeit entscheidend sein kann. Was sollten wir also prinzipiell priorisieren? Auf jeden Fall das Thema Eiweiß und die Eiweißzufuhr in der ersten Mahlzeit mit zu integrieren. Dann Dinge, die den Elektrolythaushalt bestmöglich stabilisieren. Das heißt, häufig greifen wir dann zu sehr hypertonen, sei es flüssigen Getränken oder auch Nahrungsbestandteilen. Das heißt, wir sollten auch die Flüssigkeitszufuhr, am besten ein isotonisches Getränk, mit ergänzen. Und ja, wir sollten auf jeden Fall jetzt auch die Kohlenhydrate mit integrieren, aber eben moderat und unter Umständen nicht zu viel frei verfügbaren Zucker, sondern eher komplexere Strukturen, die aber dem Darm auch nicht zu sehr belasten und quasi langsam adaptieren. Das heißt, wenn ihr nach dem Fasten mit der ersten Mahlzeit beginnt, sollte die nicht riesengroß sein und sich langsam herantasten, gut kauen und sich wirklich Zeit dafür nehmen und ja wirklich mal genießen und schmecken, wie sich das Essen anfühlt, wenn man aus dieser Mangelsituation herauskommt. Fasten endet also nicht mit der ersten Mahlzeit, sondern eigentlich dann mit der Stabilisierung des Stoffwechsels, bis ich zu meiner nächsten Fastenzeit komme. Fasten ist kein Verzicht um des Verzichtens willen. Es ist eine bewusste Pause, für die ich mich mental entscheide, eine Pause für bestehende Stoffwechselprogramme und die Aktivierung anderer Stoffwechselprogramme. Diese Pause erlaubt dem Körper, sich neu zu organisieren, auf die neuen Reize zu reagieren, Reparationsprogramme, Autophagieprozesse zu aktivieren, den Stoffwechsel flexibler zu gestalten, also auf Energiereserven besser zurückgreifen zu können, Ketonkörper zu produzieren und zu verwenden. Und Fasten ist aber unterm Strich, trotz der vielen positiven Effekte und der Integrationsmöglichkeiten, kein Ersatz für eine gute Ernährung, für ausreichend Schlaf, für ausreichend Bewegung im Alltag. Aber es kann ein sinnvoller Startpunkt sein oder ein Impulsgeber oder eine gute Ergänzung, auch im Rahmen verschiedener Erkrankungen. Es sollte richtig eingesetzt werden und gut eingebettet sein, das heißt auch in therapeutischen Programmen, nicht einfach nur zu sagen, mach mal intermittierendes Fasten, sondern individuell angepasst, ob nun geschlechtsspezifisch oder bei bestimmten Gesundheitskonstitutionen, bei zu viel Stress, bei Schlafmangel, sind definitiv Dinge, die berücksichtigt werden sollten. Es gibt immer Modifizierungsmöglichkeiten, um mit dem Fasten zu beginnen und dieses evolutionäre Programm auch wirklich wieder mal starten zu lassen. Das ist durchaus ein sinnvoller Ansatzpunkt, hier sich langsam heranzutasten, aber Fasten nicht als Wunderwaffe zu sehen, aber die Vorteile doch klar zu erkennen. Wenn dir diese Folge geholfen hat, Fasten nun etwas realistischer einzuordnen oder du auch viele neue Sachen gelernt hast und findest, es sollten andere auch tun, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr diese Episode mit euren lieben Menschen, mit Patientinnen und Patienten oder Kolleginnen und Kollegen teilt. Und ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Paracelsus Lab Deep Dive wiederhören. Bis dahin, alles Gute.
Revolutionäre Perspektiven auf Gesundheit und Krankheit. Paracelsus Lab. Paracelsus Lab. Der Podcast der Paracelsus Gesundheitsakademien. Mehr Infos auf Paracelsus.